Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas: Ist die Evolutionslehre kompatibel mit Naturwissenschaft?
Wir kommen jetzt zu zweitens, zur Entstehung des Lebens. Alles Leben ist ja aufgebaut aus Zellen. Und nach der Evolutionslehre in der zweiten Phase, in der chemischen Evolution, wird gesagt, aus toter Materie hätten sich die ersten lebendigen Zellen entwickelt. Ein Buch, das wirklich ein Standardwerk ist, geschrieben 1985, aber hat von der Aktualität in der Forschung gar nichts eingebüßt. Das ist das Buch von Bruno Vollmert, Das Molekül und das Leben. Vom makromolekularen Ursprung des Lebens, was Darwin nicht wissen konnte und Darwinisten nicht wissen wollen. Reinbeck bei Hamburg 1985. Nicht wahr? In der Wissenschaft ist ja in Arbeiten manches schon alt, wenn es, sagen wir, 3 Jahre alt ist. Ist so, also man muss sich ständig in Naturwissenschaft an den neuesten Publikationen orientieren. Das gilt für irgendwelche Feinheiten in den Fachgebieten, aber es gibt grundlegende Dinge, die ändern sich auch nach 100 Jahren nicht. Zum Beispiel der erste thermodynamische Hauptsatz. Ja, Lavoisier war ein Mann aus dem 18. Jahrhundert und das ist immer noch Basis. Also die Dinge, die Basis bilden in den Naturwissenschaften, die veralten nicht so schnell. Und was Bruno Vollmert als einer der größten Makromolekularchemiker des 20. Jahrhunderts dargelegt hat, das ist nicht so nach ein paar Jahren wieder überholt. Das ist Basis weiterhin für die Makromolekularchemie. Bruno Vollmert wurde 1920 geboren und ist jetzt in jüngerer Vergangenheit verstorben. Aber er war eben einer der großen Spezialisten für Riesenmoleküle. Was ein Atom ist, weiß jeder. Das sind die Grundbestandteile der Materie. Und wenn man Atome zusammensetzt, dann entstehen dadurch Moleküle. Zum Beispiel Wasser, H2O, also zwei Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatom zusammen gibt ein Wassermolekül. Aber das ist eben ein ganz kleines Molekül. Makromoleküle, das sind lange Ketten, riesige Ketten. Und Bruno Vollmert war also einer der größten Spezialisten für dieses Thema. Wie entstehen große Ketten? Und das ist nun für unser Thema sehr interessant, denn in allen Zellen finden wir ja das Makromolekül DNS oder englisch DNA. Das ist ein Riesenmolekül beim Menschen 1 Meter lang und doppelt. Ja? Bei Fischen ist es etwa 20 Zentimeter lang, bei Krebsen 10 Zentimeter und natürlich bei Bakterien nochmals viel, viel kürzer. Aber auf diesem Makromolekül ist in einer Programmiersprache mit 4 Buchstaben alles drauf geschrieben. Also in meinen Zellen, da steht, wie man mich bauen muss. Und in jedem Krokodil auf seinen Zellen steht, wie man ein Krokodil bauen muss, und bei jeder Erbse steht, wie man eine Erbse bauen muss. Nun, das ist ein Riesenmolekül, die DNA, das DNS-Molekül, und das ist natürlich genau das Fachgebiet von Bruno Vollmert. Wie können solche riesigen Moleküle entstehen? Aber es gibt noch mehr in den Zellen von riesigen Molekülen, nebst DNS auch noch die RNS und die Proteine. Also Proteine, das sind ganz riesige, komplizierte Moleküle. Und diese drei braucht es für das Leben. DNS, RNS und eben die Proteine. Bruno Vollmert erklärt, in der Natur, im Lauf der Natur, brechen molekulare Ketten sehr früh ab. Das heißt, es gibt ein Problem in der Natur, dass sich solche riesigen Ketten gar nicht bilden können. Aber wieso können sie denn gebildet werden in den Zellen? Weil die Zellen informationsgesteuert sind. Auf der DNS ist das programmiert, wie das gehen muss, damit man zum Beispiel Proteine bilden kann in den Zellen. Und es ist so gesteuert, dass sobald die Kette wächst, dass dann dieses Molekül wieder geschützt wird vor Molekülen, die es abbrechen könnten. Aber es ist alles informationsgesteuert. Aber in der Natur, ohne die Information der DNS, haben wir genau da das Problem. Diese Ketten können nicht wachsen, können nicht gebildet werden, weil sie immer wieder abbrechen. Und Bruno Vollmert sagt, auch die Ursuppenbedingungen Millers ändern daran gar nichts. Ich komme noch auf Miller zu sprechen. Er sagt, die Gesetze zur Herstellung von Makromolekülen sind durch jahrzehntelange Experimente, eben empirische Forschung, sehr gut bekannt. Wie funktioniert das? Und jetzt sagt er ganz grundsätzlich, es gibt keine Möglichkeit, dass sich das DNS-Molekül eines Einzellers bilden konnte. Das widerspricht jeder Naturgesetzlichkeit. Also das kommt in Konflikt zum Beispiel mit dem Massenwirkungsgesetz in der Chemie. Es geht nicht. Die Entstehung des Lebens von selbst ist nicht möglich. Eben ein DNS-Molekül kann gebildet werden, wenn schon eine Zelle da ist mit dem DNS, wo das alles gesteuert ist. Aber die erste Zelle, die musste ja entstehen, ohne dass diese Steuerung da war. Sagt er, das geht nicht. Und wir kennen die Prozesse ganz genau. Und es funktioniert einfach nicht. Und dann geht Vollmert aber noch weiter. Er sagt, die Verlängerung des DNS-Moleküls von einer Tierart zur anderen, ja eben, der Mensch hat eine viel längere DNS-Kette als ein Fisch, ja? Also, da müssen ja im Lauf der Evolution muss ja die Kette mit der Information drauf ständig gewachsen sein. Und er sagt, das ist ein Problem, dieses Wachsen. Ja? Denn das ist ja nicht programmiert in einem Einzeller, wie man eine Kette machen kann, die viel, viel länger ist als das, was eben der Einzeller hat. Ja, und er sagt, also diese Weiterführung ist auch ein Problem. Die Bildung von Ketten in diesem Umfang sind wiederum nicht möglich. Und dann schreibt er am Schluss seines Buches, das ist ein wörtliches Zitat, die anderen Sätze, die ich da abgelesen habe, die waren einfach eine Zusammenfassung von seinen Aussagen, aber wörtlich sagt er, ich halte daher den Darwinismus, also die Lehre der Evolution. Ich halte daher den Darwinismus für einen verhängnisvollen Irrtum, der seinen beispiellosen Erfolg letztlich wieder einem anthropozentrischen Wunschdenken verdankt. Anthropozentrisch bedeutet, man setzt einfach den Menschen als das Wichtigste ins Zentrum und vergisst dabei Gott. Weiter, nochmals ein wörtliches Zitat. Mit der Frage nach der Entstehung des Lebens ist es in dieser Hinsicht wie mit der Frage nach der Entstehung der Materie. Ah, jetzt verknüpft er also Evolution römisch 2 mit Evolution römisch 1, ja? Mit der Frage nach der Entstehung des Lebens ist es in dieser Hinsicht wie mit der Frage nach der Entstehung der Materie. Als Albert Einstein von einem Journalisten einmal danach gefragt wurde, soll er als Antwort nur mit dem Finger nach oben gedeutet haben. Diese bescheidene Geste des großen Physikers nehme ich auch als die unter naturwissenschaftlichen Aspekten einzig angemessene Antwort auf die Frage nach der Entstehung des Lebens, das mehr ist als selbstorganisierte Materie. Nun, ich habe gesagt, ich sage noch etwas zu Stanley Miller. Stanley Miller, 1953, hat im Labor ein Experiment durchgeführt, durch das er zeigen wollte, es ist möglich, dass sich Aminosäuren, und das sind Moleküle, die ganz wichtig sind für alle Zellen, dass Aminosäuren sich selber in der Natur bilden können. Und diese Experimente sollten beweisen, damals in den 1950er Jahren, dass Leben aus toter Materie von selbst entstehen könne. Ich bin natürlich einige Jahre nach diesen Experimenten zur Schule gegangen. Und ich habe noch gelernt, Stanley Miller, das ist der Mann, der zeigen konnte, dass Leben von selbst entstehen konnte. Aber ich habe kein Wort geglaubt. Nur, ist interessant, damals war das noch nicht so, denn das ist dann erst einige Jahre später geschehen. Stanley Miller hat sich später von seinen eigenen Experimenten distanziert. Er hat gesagt, es bringt überhaupt nichts. Aber zwei Generationen wurden so unterwiesen in der Schule. Seht ihr, Stanley Miller hat uns gezeigt, es geht von selbst, es braucht keinen Schöpfer. Kein Schöpfergott. Und die meisten haben das geglaubt. Aber wir sollten ja selber entscheiden, wollen wir das glauben? Ist das wirklich einleuchtend? Ist das Naturwissenschaft? Jetzt werden wir gleich sehen, wo das Problem liegt. Jetzt machen wir ein bisschen Chemie. Also, er hat in seinem Experiment Methan, CH4, verwendet, dann Wasser, H2O, Ammoniak, NH3, und Energie. Er hat so einen Blitz eingebaut. Da blitzt es in seinem Labor und es kam eine Reaktion in Gang, ja? Und das sollte quasi die Ursuppe in der Natur vor angeblich 3 Milliarden Jahren darstellen. Da habe ich es auch geblitzt und diese Moleküle haben eine Reaktion durchgangen. Das ist der Reaktionspfeil nach rechts. Und dann, was ist entstanden? Eine Aminosäure. Und Aminosäuren sind natürlich sehr wichtig für Proteine. Proteine sind riesige Ketten von, sagen wir, 1500 bis 2000 Aminosäuren zusammengesetzt. Aber nicht irgendwie. Ein Protein kann unter Umständen ganz giftig und gefährlich sein. Es muss ganz richtig eine komplizierte Architektur haben, um das richtige Protein zu sein. Und in unseren Zellen haben wir ganz verschiedene Proteine. Also das ist das, woraus zum Beispiel auch das Hühnerei gemacht ist. Also wenn man am Morgen sich ein Spiegelei macht und dann wird das so weiß und so klebrig und so weiter. Ja, das ist der Prozess, wenn man Eiweiß eben denaturalisiert. Ab 60 Grad wird das eben zerstört, denaturalisiert durch die Hitze. Aber da kann man immer dran denken, man isst da ganz, ganz komplizierte Moleküle. Ja? Die entstehen nicht einfach so. Ja? Also, er hat diese Aminosäuren gebildet, aber sieht man, das ist etwa so, wie wenn einer denkt, oh, jetzt habe ich einen Baustein gemacht. Ja? Habe den da mit Stroh und Lehm hergestellt. Und jetzt, der nächste kleine Schritt ist dann, ich baue eine Kathedrale. Aber auch das ist noch ein schlechter Vergleich, denn ein Protein zu bauen ist komplizierter als dann eine Kathedrale zu bauen, ja. Jetzt müssen nämlich diese Aminosäuren ja miteinander verkettet werden. Und jetzt gibt es ein neues Experiment. Das da oben hat Stanley Miller gemacht. Und er hat diese Aminosäuren gekriegt. Aber er hätte damals schon 1953 sagen müssen, ja, das ist aber eigentlich nichts. Jetzt, dass da Leben entstehen soll und dass Proteine entstehen sollen, boah, das geht einfach nicht. Das hat er damals nicht zugegeben. Später schon, glücklicherweise. Jetzt schauen wir mal, jetzt wollen wir ein Protein bauen. Das ist eine Aminosäure, nochmals eine Aminosäure. Und jetzt bringen wir eine Reaktion in Gang. Übrigens in der Natur, das geschieht nicht einfach so. Da muss man nicht meinen, das kommt so schnell in Gang. Auch im Labor muss man da schon was machen, damit eine Reaktion wirklich vorwärts geht. Und dann, jetzt geht sie. Pfeil rüber. Und was entsteht hier? Die beiden Aminosäuren verknüpfen sich. Und diese Verknüpfung nennt man Dipeptid. Und dabei entsteht ein Abfallstoff. Das ist Wasser, H2O. Und das ist tödlich für das Weitere. Wasser dürfte es jetzt nicht geben. Wir wollen ja jetzt, sagen wir, die zwei Dipeptide verbinden mit einem anderen Dipeptid. Dann haben wir schon ein Tetrapeptid. Vier Aminosäuren aneinander gekettet. Ja? Und das sollte dann noch weitergehen. Aber Wasser macht, dass die Kette wieder abbricht. Und nun, ein intelligenter Mensch im Labor, was macht er? Ja, der stoppt die Reaktion und führt das Wasser weg. Und auch andere Stoffe, die Ketten abbrechen, zum Beispiel Ameisensäure, das gibt's auch so in der Natur. Alles, was Ketten bricht, muss man entfernen. Und dann nächste Reaktion in Gang setzen und die Kette so verlängern. So produziert man Nylon. Das sind ja auch riesige Ketten. Also wenn man da die Vorhänge, die meisten Vorhänge bestaunt in einer schönen Stube, das sind lange Ketten, aber da muss man mit viel Intelligenz dahinter. Ohne Intelligenz würde Nylon nicht entstehen. Man stoppen, aller Abfall entfernen. Aber in der Natur gibt es niemanden, der sagt, oh, Wasser, schlecht, weg. So, und jetzt weiter. Und dieses Molekül, weg. Und das ist auch noch schlecht, weg. Nein, es braucht Input von Intelligenz. Und zwar ziemlich hohe Intelligenz, ja? Man wird auch nicht einfach so Chemiker. Und darum, wenn Sie mal mit einem Chemiker sprechen, auch einem Evolutionisten, und Sie sprechen dieses Thema an, der hat gerade Freude. Und der freut sich, wenn sich jemand dafür interessiert. Das ist eben das Problem bei diesen Spezialisten. Fast niemand interessiert sich für das, was ihr Leben ausmacht, ja? Und wenn mal einer kommt und sich dafür interessiert, haben sie Freude. Und dann muss man sie fragen, geht das einfach so in der Natur, das Protein? Nein, völlig unmöglich, Quatsch. Und ja, aber Sie glauben doch an Evolution? Ja, schon. Ja? Ja, dann ist man beim guten Thema angelangt. Und jetzt sieht man hier, habe ich einen Pfeil zurückgezeichnet. Das ist eine reversible Reaktion. Das heißt, eine Reaktion, da geht es vorwärts und da geht es wieder zurück. Ja, eben, weil der Abfallstoff, der bei der Reaktion entsteht, wieder alles kaputt macht. Und da geht das ständig vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Bis es dann nach dem zweiten thermodynamischen Hauptsatz aufhört, ja? Für etwas gibt es auch einen zweiten Satz, ja? Also da entsteht ein Gleichgewicht und dann läuft gar nichts mehr. Haben wir eine Ursuppe mit Dipeptiden, Tetrapeptiden und so weiter. Aber keine Proteine. Es kann schon weitergehen als vier. Aber nie entstehen Proteine. Unmöglich. Naturwissenschaftlich unmöglich. Und das kann man jeden Tag wieder neu testen. Und immer das gleiche Resultat. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Und ich habe mit einem Evolutionisten gesprochen und gesagt, es geht nicht. Und sagte, ja, man weiß vielleicht einfach noch nicht. Aber vielleicht gibt es irgendeinen Weg. Was soll das? Naturwissenschaft beruht auf jahrzehntelange Beobachtung, jeden Tag neu. Es geht nicht. Und jetzt sagt er, ja, vielleicht. Keiner weiß wie. Ja, aber das ist nicht Naturwissenschaft. Das ist Wunschdenken. Das ist Wunschdenken. Aber naturwissenschaftlich muss man sagen, unmöglich. Keine Proteine entstehen, keine DNS entsteht, DNA, unmöglich. Ist im Widerspruch zum Massenwirkungsgesetz, das ich jetzt hier gerade vorgeführt habe. Ich mag mich noch erinnern, das war in meiner Jugend. Ich ging ins Mädchengymnasium, also nur einen Tag, ja. Ich bin in einem Knabengymnasium groß geworden in Zürich und habe keinen Schaden davon getragen. Aber eben, da gab es einen Vortrag von Professor Wilder Smith. Da habe ich kein PowerPoint gehabt, nichts. Einfach eine Wandtafel. Und hat da dieses Massenwirkungsgesetz an die Wandtafel geschrieben. Und da hat er erklärt den Schülern, den Gymnasiasten, Evolution ist unmöglich. Und ich mag mich noch erinnern, wie eine Lehrerin dort, die ist wütend geworden. Und er, so ein freundlicher Gentleman mit Brille und längerem Bart als ich, hat sie ganz lieb angeschaut. Und ich habe gesagt, es ist unmöglich. Kann man nicht machen. Aber jetzt wieder die Frage, was sagen denn die ganz gescheiten Leute zu diesen Dingen? Ernest Cahan, das war ein französischer Jude, Biochemiker an der Universität Montpellier seiner Zeit. Er hat schon 1964 in einem Vortrag, den er am CERN in Genf gehalten hat, gesagt, es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebende Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Also, am besten hätte er einen Punkt gemacht und aufgehört nachher. Ja? Es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebende Zelle von selbst entsteht. Punkt. Das ist eine naturwissenschaftliche Aussage. Und der nächste Satz ist Religion. Aber wirklich eben wieder so richtig religiös, wo man das Absurde liebt und als besonders religiös empfindet. Aber im Kontrast eben zu dem Glauben an Jesus Christus, den Logos, wo alles logisch sein muss. Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ja, dann nimmt er seine Vorstellung als absolut. Ja, und ich kann sagen, ich kann es mir anders vorstellen. Und zwar, ein ewiger, unendlicher Gott, der Raum und Zeit nicht unterworfen ist. Das sagt ja die Bibel, 2. Petrus 3. Ein Tag ist bei Gott wie 1000 Jahre. Und dann wird es umgekehrt und 1000 Jahre wie ein Tag. Was heißt das? Er ist Zeit nicht unterworfen. Das konnte man vor 2000 Jahren nicht verstehen. Man hätte gesagt, aber Zeit ist doch etwas Absolutes. Man kann doch nicht sagen, nur wir Geschöpfe sind der Zeit unterworfen und der Schöpfer nicht. Doch. Aber dazu braucht es die Erklärung dann von Albert Einstein. Der hat gezeigt, Zeit ist verbunden mit Raum. Jeder, der im Raum ist, ist der Zeit unterworfen. Aber die Bibel sagt, Gott ist Zeit und Raum, nicht unterworfen. Er ist ewig, allgegenwärtig und ewig. Und darum ist es für ihn möglich. Es ist vollkommen logisch. Und Gott ist überall gleichzeitig. In Jeremia 23 heißt es, erfülle ich nicht den Himmel und die Erde. Also Gott ist im ganzen Universum überall da. David sagt, wenn ich rübergehe über das Meer, also über den Atlantik, Mittelmeer, Atlantik, rüber nach Amerika, würde das bedeuten, Psalm 139. Auch dort wäre Gott und er würde mich leiten. Und wir könnten sagen, ja, und gehe ich zu den entferntesten Galaxien im Universum, auch dort ist Gott. Er ist überall da. Er braucht keine Zeit, um von A nach B zu gehen, weil er allgegenwärtig ist. Das sagt die Bibel. Und sie sagt noch mehr, er ist nicht nur überall im ganzen Universum, sondern ist auch im Jenseits. Er ist der immanente Gott, der überall in der Schöpfung da ist, aber kein Teil der Schöpfung ist. Und er ist der transzendente Gott, der auch jenseits der Schöpfung da ist. Und dann ist alles logisch. Und wenn dann jemand fragt, ja, aber ihr glaubt eben Gott, der allmächtige Gott sei der Urheber eben der Materie und auch des Lebens. Aber wer hat denn Gott geschaffen? Den gleichen Leuten muss man fragen, übrigens, was war vor dem Urknall? Und dann werden viele sagen, ja, die Frage ist falsch. Man kann nicht sagen, was war vor dem Urknall, denn da gab es ja die Zeit gar noch nicht. Die Zeit ist ja erst entstanden mit dem, dass beim Urknall der Raum entstanden ist. Man kann also nicht von einem Vorher sprechen. Das ist der Punkt. Die Bibel beginnt damit. Im Anfang. Das ist der Moment, wo die Zeit beginnt. Schuf Gott den Himmel und die Erde. Gott und die Natur, Himmel und Erde, werden ganz klar getrennt. So wie man Subjekt von Objekt trennt. Gott ist nicht Teil der Natur. Er hat die Natur ins Dasein gerufen. Aber ab dem Moment, wo die Zeit entstanden ist und der Raum, Gott hat das geschaffen, Raum und Zeit im Anfang. Ist das so ein wichtiges Wort? Auf Hebräisch ein Wort, Bereshit, im Anfang schuf Gott. Und in der Ewigkeit stellt sich nicht die Frage, was war vorher? Ja? Gott ist der Seiende. Darum wird er fast 7000 Mal im Alten Testament genannt, Yahweh. J-H-W-H geschrieben auf Hebräisch. Das heißt, der Seiende. Der ist. Oder auch der ewig Seiende. Der Unwandelbare. Und so sehen wir, es ist alles vollkommen in sich logisch. Aber da sagt Ernest Gahan, es ist absurd und absolut unsinnig. Und nun zitiere ich aus einem Film von Ben Stein, in dem am Schluss Richard Dawkins, einer der bekanntesten Vertreter der Evolutionslehre heute, interviewt wird. Richard Dawkins ist sehr aggressiv in seiner Art. Und zwar beschimpft er die Christen als Dummköpfe, die heute noch an einen Schöpfer glauben. Wirklich, er benutzt also sehr, sehr, ich möchte nicht sagen scharfe Ausdrücke, denn es ist nicht nur scharf, sondern es ist wirklich unterste Schublade. Und nun, Ben Stein geht genau auf die Frage, woher kommt das Leben, wie ist es entstanden, ein. Ein amerikanischer Jude, ziemlich so korpulent, nüchtern, wie ein Filmregisseur sein sollte, ja. Und er fragt, well then, how did it get created? Also, wie ist das Leben entstanden? Und Richard Dawkins, ein bisschen aufgeregter, sagt, well, by a very slow process. Also gut, durch einen ganz langsamen Prozess ist es entstanden. Well, how did it start? Gut, also wie hat das dann wirklich begonnen? Richard Dawkins, nobody knows how it started. We know the kind of heaven that it must have been. We know the sort of heaven that must have happened for the origin of life. Niemand weiß, wie es begonnen hat. Aber wir wissen, was da am Anfang sein musste. Wir wissen, was für eine Art Geschehen da stattgefunden hat, damit dann das Leben entstehen konnte. Und Ben Stein wieder ganz trocken. And what was that? Und was war das? It was the origin of the self, of the first self-replicating molecule. Das war der Anfang, als ein Molekül entstand, das sich selber kopiert hat. Ben Stein, right, and how did that happen? Also, und wie ist das dann eben geschehen? Richard Dawkins, I've told you, we don't know. Ich habe Ihnen gesagt, wir wissen das nicht. Ben Stein, so you have no idea how it started. Also sie haben wirklich keinen Begriff, wie das begonnen hat. Richard Dawkins. No, no, nor has anyone. Nein, nein, niemand weiß das. Und trotzdem sagt er, die Christen sind Dummköpfe, die an den Schöpfer glauben. Also er weiß genau um die Probleme. Und trotzdem, nicht nur glaubt er an Evolution, sondern er verspottet die, die die Evolutionslehre ablehnen. Und an einen ewigen, unendlichen Schöpfergott glauben. So, und jetzt geht es um das, was viele wirklich Evolution nennen, vom Einzeller zum Menschen. Ich habe das also erlebt in Diskussionen, da wollen Leute gar nicht diskutieren über das, was vorher war. Wie das Leben entstanden ist, sie sagen, das ist gar nicht Evolution, das ist gar nicht die Frage der Evolution. Sondern Evolution, das ist vom Einzeller bis zum Menschen. Wieso wollen die nicht über die Voraussetzungen sprechen? Auch wenn sie das nicht Evolution nennen, was vorher war, Evolution heißt ja Entwicklung. Also wenn sie auch über diese Entwicklung vorher nicht sprechen wollen, aber sie müssen sich im Klaren sein, wenn der Strom unten auf dem Hauptschalter nicht drauf ist, dann ist alles obendran Unsinn. Also wenn es unten nicht funktioniert beim Beginn, dann geht das Weitere auch nicht. Das ist auch wieder logisch, nicht wahr? Also, von der Amöbe bis zu Obama. Oft wird gesagt, wenn man jetzt über Evolution diskutiert, ja, Evolution, natürlich kann man das nicht beobachten, das geht über lange Zeiten. Und wir leben ja nur ganz kurz und darum kann man eben naturwissenschaftlich Evolution nicht beobachten. Ja? Also das ist eine ganz dumme Sache, wenn Leute sagen, ja, man hat ja Evolution, wo hat man das naturwissenschaftlich beobachtet? Das hat sich natürlich über große Zeitspannen von Millionen von Jahren, Milliarden von Jahren von der ersten Zelle entwickelt. Aber da muss man heute sagen, das stimmt ja gar nicht. Natürlich können wir das beobachten. Bakterien haben Generationszeiten von, je nach Bakterie, sagen wir mal so 20 Minuten. Da hat man einen Einzeller, ja, beobachtet man ihn, und plötzlich beginnt er sich zu teilen. Und die ganze Teilung macht 20 Minuten aus. Und plötzlich hat man unter dem Mikroskop zwei. Jetzt schauen wir nochmals, 20 Minuten, da haben wir vier. Und so geht das weiter. 8, 16, 32, 64. Das ist natürlich toll. So kurze Generationszeiten. Nicht wahr, wenn man beobachten möchte, vom Affen bis zum Menschen, ja, da müsste man ja eben 2 Millionen Jahre Zeit haben, um zu beobachten, all die Generationen. Das kann ja niemand beobachten, natürlich. Und übrigens, ich sage jetzt ganz bewusst vom Affen bis zum Menschen. Es gibt ja manche, wenn man so diskutiert, die sagen, ja, wir glauben gar nicht an die Abstammung des Affen. Vom Affen. Nicht? Ja, worauf geht der Mensch zurück? Ja, Australopithecus. Ja, was heißt Australopithecus? Australo heißt Süd und Pithecus Affe. Das ist der Südaffe. Natürlich ist es eine Affenart, die ausgestorben ist, die es heute nicht mehr gibt. Aber wir haben ja nicht gesagt, vom heute existierenden Affen bis zum Menschen, sondern vom Affen bis zum Menschen. Ja? Also die Evolutionslehre lehrt wirklich, der Mensch stammt vom Affen ab, allerdings von einer Affenart, die ausgestorben ist. Vom Südaffen. Aber jetzt hier mit den Bakterien ist das so interessant. Das gibt also, in einem Jahr könnte man 26.280 Generationen beobachten. Und in 10 Jahren 262.800 Generationen. Also, fantastisch. Da könnte man wirklich eben das beobachten, was man eben vom Affen zum Menschen nicht beobachten könnte. Und jetzt naturwissenschaftlich, empirisch, Beobachtung. Man hatte das gemacht. Über Jahre hinweg. Es konnte nie eine Bildung neuer Organe beobachtet werden. Da müsste doch was geschehen. In der gleichen in der gleichen Generation abfolgen, nicht wahr? Es geschieht nichts. Man hat sogar eben Generationen abfolgen beobachtet. Und was kam raus? Ein leichter Verlust von Information im Erbgut. Aber das ist jetzt auch nicht Evolution, ja? Wo es vorwärts gehen sollte, meine ich. Man kann es beobachten und es geht nicht. Aber dann kommen die Leute. Das ist natürlich alles gar nicht wahr. Natürlich können wir das beobachten, wie da Neues entsteht. Resistenz gegen Antibiotika, das ist doch ein wunderbares Beispiel für Evolution. Da gibt es Leute, die sagen, wir können ständig im Labor Evolution beobachten. Ja, und da müsste man dann fragen, ja, aber wie entsteht Resistenz gegen Antibiotika? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte zwei Beispiele erwähnen. Durch Verlust von Information. Da gibt es also Bakterien, die funktionieren ganz normal. Und dann werden sie konfrontiert mit einem Antibiotikum. Und das tötet sie. Warum? Weil diese Bakterien in ihrem Stoffwechsel machen die ein Produkt, also etwas, das sie ausscheiden, so wie man auf die Toilette muss als Mensch. Das machen die Bakterien auch. Und das scheiden sie aus. Und wenn dieses Ausscheideprodukt in Kontakt kommt mit einem Antibiotikum, verwandelt es diesen Kot in ein Gift, das die Bakterie tötet. Und jetzt hat man festgestellt, es gibt Bakterien, die haben diesen Abschnitt in ihrem Erbgut, wo steht, wie man diese Art von Kot machen muss, verloren. Jetzt machen die das nicht mehr. Jetzt werden sie konfrontiert mit Antibiotikum und wenn Bakterien lachen könnten, dann würden sie sagen, hahaha, mich hat's nicht erwischt. Also, die sind resistent geworden, aber nicht indem sich etwas Neues entwickelt hat, sondern indem sie eine Fähigkeit, die sie früher hatten, verloren haben. Und dieser Verlust ist unter Umständen eben ein Vorteil. Man könnte sagen, das ist eine Mutation, eine Veränderung des Erbgutes, die positiv ist, aber es ist eigentlich ein Verlust. Und wenn kein Antibiotikum im Spiel ist, dann haben die mit dem Verlust einen Nachteil. Denn es ist für die Bakterie besser, sie hat diesen Abschnitt. Das ist ein Vorteil. Es ist nur ein Nachteil, wenn es Antibiotikum gibt. Also, ein ganz krasses Beispiel. Wenn jemand geboren wird ohne Arm, dann kann das ein Vorteil sein für ihn, wenn er Bettler sein soll. Ja? Weil die Menschen haben dann mehr Mitleid als mit jemandem, der zwei Arme hat. Und sie geben eher Geld. Dann kann man sagen, diese Veränderung ist ein Vorteil. Ja, ein Vorteil für Bettler. Aber wir würden noch nie sagen, das ist ein Vorteil, wenn einem die zwei Arme fehlen. Das ist krass ausgedrückt, aber einfach um zu erklären, was geschieht da bei Antibiotikumresistenz. Und dann gibt es noch etwas, ein anderes Beispiel. Es gibt Bakterien, die sind immun gegen ein bestimmtes Antibiotikum. Und andere eben nicht. Und zwar sind die, die immun sind, die haben ein Programm auf ihrem Erbgut, das ihnen verhilft, immun zu sein gegen das Antibiotikum. Das haben sie einfach. Ja, man nicht beobachtet, das hat sich entwickelt. Die haben das, ja, eingebaut. Und jetzt etwas Fantastisches bei den Bakterien. Das können Krokodile nicht und Erbsen nicht und auch Menschen nicht. Aber Bakterien können das. Die können diesen Abschnitt vom Erbgut anderen Bakterien rübergeben, die das nicht haben. Fantastisch, nicht wahr? Das ist ein Austausch von Programmen. Und zwar legal. Und jetzt haben die das auch und sind resistent. Aber da hat sich nicht etwas entwickelt, das vorher nicht da war, sondern die haben einfach das Programm ausgeliehen. Beziehungsweise geschenkt gekriegt, ja? Und der Punkt ist, woher haben die anderen das Programm? Das wurde nie beobachtet, dass das eben von selbst entstanden ist. Die haben das einfach. Und das ist eine andere Art von Resistenz. Fantastisch, zum Staunen, aber hat mit Illusion gar nichts zu tun. Nun, ich habe gesagt, Generationszeiten sind so kurz. In einem Jahr haben wir 262.800 Generationen. Und nach der Evolutionslehre wären das etwa 100.000 Generationen gewesen vom Tier zum Mensch. Also wir können alle 5 Jahre können wir das beobachten. Und es geschieht nichts. Und es geschieht nichts. Und es geschieht nichts. Und es geschieht nichts. Überhaupt ist ja die ganze Geschichte ein bisschen seltsam. In der Evolutionslehre glaubt man, dass eine Bakterie am Ursprung liegt der ganzen Evolution zu den Fischen, zu den Amphibien, zu den Reptilien, zu den Vögeln, zu den Säugetieren und schließlich zu Menschen. Eine Bakterie. Warum ist das nicht parallel entstanden, sagen wir, mit noch einer weiteren Million von Bakterien, aus der dann auch ein Stammbaum raufgekommen ist? Ja? Nie! Die sind einfach geblieben, was sie sind seit 3 Milliarden Jahren. Nur ein Evolutionsbaumstamm. Was ist mit allen anderen? Die hat noch genügend Zeit gehabt. Milliarden von Jahren. Ist nichts geschehen. Merkt man, man hat sich so gewohnt, einfach zu hören von diesem Stammbaum, dass man gar nicht mehr kritisch fragt, was ist mit den anderen Bakterien? Nichts geschehen. Ja, das tönt aber wirklich nach Auserwählung, ja? Eine Zelle und dort hat alles funktioniert, ja? Und ständig noch Neues, noch Neues, noch Neues, ja? Und bei den anderen geschieht gar nichts. Nicht mal ein Fischchen ist entstanden aus einer anderen Zelle irgendwo. Oder was sage ich Fischchen? Ein grünes Männchen. Ja, da hätten ja Milliarden Jahre, hätten ja unendliche Zahlen von Bakterien hätten doch sich entwickeln können zu grünen Männchen. Die sucht man auf dem Mars. Also man hat sie gesucht, jetzt weiß man, dass es keine gibt. Aber da haben wir ja dort und dort und dort und dort. Ja, muss man gar nicht so weit gehen. Auch keine Exoplaneten untersuchen. Man kann doch mal auf die Erde schauen. Was ist das denn allen anderen alles geworden? Nichts. Und heute können wir es beobachten, über Hunderttausende von Generationen nichts. Keine Evolution. Das heißt, die Evolutionslehre ist nicht kompatibel mit Naturwissenschaft. Völlig im Widerspruch zur Naturwissenschaft. Das, was man beobachtet, sagt nein, 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 jeden Tag. Und jetzt noch eins drauf. Gerald R. Bergman hat eine Arbeit herausgegeben, Darwinism and the Deterioration of the Genome. Und darin wird beschrieben, ein Wissenschaftsteam hat ganz fleißig gearbeitet. Die haben in circa 19 Millionen wissenschaftlichen Arbeiten alle Beschreibungen von Mutationen verfolgt. Also wo Änderungen im Erbgut entstanden sind. Und die Evolutionisten sagen, ja, einfach durch zufällige Änderungen in den Buchstaben des Erbgutes, der DNA, so sei die Evolution vorwärts gegangen. Da sind plötzlich neue Organe und neue Tierarten und neue Pflanzenarten entstanden. Immer durch Schreibfehler. Also alles geschieht durch Schreibfehler. Jetzt haben die also in 19 Millionen wissenschaftlichen Arbeiten alle Schreibfehler, die dokumentiert sind, die geschehen sind, durchgeackert. 453.732 dokumentierte Mutationen. Und unter all diesen Hunderttausenden von Mutationen haben sich 186 als vorteilhaft erwiesen. Aber Sie wissen jetzt, was vorteilhaft heißt. Das heißt zum Beispiel, man hat keine Arme, dann ist es vorteilhaft, um zu betteln. Aber das ist keine Evolution. Und man findet darunter keine einzige Mutation mit einer Zunahme von genetischer Information. Das heißt, dass etwas, eine neue Maschine in den Lebewesen entstehen. Kein Beispiel. muss man sagen, also die Naturwissenschaften kennen keine Evolution. Dieser Satz ist nicht von mir, das ist ein Titel von einem Buch von Professor Ernest Wildersmith. Die Naturwissenschaften kennen keine Evolution. Ja, und das führt uns wieder zurück zur Bibel. Denn da wird uns erklärt, woher die Welt kommt, woher das Leben kommt und woher die Lebewesen und der Mensch kommt. Und zwar so, dass es eben kompatibel ist mit dem, was wir beobachten. Und so, dass es nicht absurd ist. Nicht wahr? Man kann die Entstehung der Materie kann man nicht erklären durch einen natürlichen Prozess. Aber nicht auf diese absurde Art, aus dem Nichts ist alles entstanden. Aus nichts entsteht nichts. Aber die Bibel erklärt uns, aber ein ewiger, unendlicher, allmächtiger Gott hat das geplant und auch ausgeführt. Und das Schöne ist, die Bibel zeigt uns nicht nur, dass dieser Schöpfergott wirklich existiert, sondern die Bibel zeigt uns, wie wir mit diesem Schöpfergott Gemeinschaft bekommen können. Natürlich, die Bibel beginnt mit der Schöpfung. Der erste Satz nochmals der Bibel, 1. Mose 1,1, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Zeit ist entstanden und der ewige Schöpfergott, der selber keinen Anfang hat, weil er eben Raum und Zeit nicht unterworfen ist, sondern ewig ist, hat die Natur ins Dasein gerufen. Übrigens, wer das auszählt, ganz schnell, der hebräische Text hier, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, das sind 7 Wörter und 4x7 Buchstaben. Und die Zahl 7 ist in der Bibel die Zahl der Vollkommenheit. Das beschreibt Gottes vollkommenes Schöpfungswerk. Aber das Schöne ist, die Bibel beginnt mit dieser Basis, um uns zu zeigen, wir sind Geschöpfe dieses Gottes. Und darum sind wir diesem Gott verantwortlich. Wir können nicht einfach sagen, wir machen unsere eigenen Gesetze und wir suchen unseren eigenen Sinn. Wir müssen ihn fragen, wozu hast du mich erschaffen? Ja, vor kurzem hatte ich mit einem Indianer Lunch in Kanada und dann hat mir sein Kollege gesagt, er ist sehr ernsthaft. Vor kurzem hat er eine Woche gefastet, weil er unbedingt wissen möchte, wozu lebe ich? Was ist der Sinn meines persönlichen Lebens? Der wollte es wissen. Aber dann ist eben wichtig, dass wir nicht irgendwo nachfragen, sondern bei dem Gott, der uns geschaffen hat. Er zeigt uns, wozu wir da sind und dass unser Leben einen Sinn hat und Gott verherrlichen soll. Aber wir sehen dann auch, dass wir alle gegen seine Gebote in der Bibel verstoßen haben und die Gebote gebrochen haben. Und die Bibel sagt, darum sind wir schuldig vor Gott. Und dieser Gott ist nicht nur allmächtig und ewig und allwissend, sondern er ist auch vollkommen gerecht. Und darum muss er das Böse in unserem Leben strafen. Aber die Bibel sagt, und dieser Gott ist auch Liebe. Und jetzt haben wir einen Konflikt zwischen Liebe und Gerechtigkeit. Und wie hat Gott diesen Konflikt gelöst? Indem er seinen Sohn in die Welt sandte. Er wurde Mensch, um als Menschen die Strafe auf sich zu nehmen. Als Mensch für Menschen die Strafe auf sich zu nehmen am Kreuz. Und die Bibel sagt, jeder, der seine persönliche Schuld im Gebet Gott bekennt und bereut und dieses Opfer des Herrn Jesus Christus am Kreuz im Glauben in Anspruch nimmt, der bekommt Vergebung und wird mit diesem Schöpfergott, der das Universum ins Dasein gerufen hat, das Leben erschaffen hat und auch den Menschen erschaffen hat, versöhnt, sodass er ewige Gemeinschaft haben kann, hier auf dieser Erde und über den Tod hinaus in der Ewigkeit. Jetzt haben wir noch 2 Minuten für Fragen. Ja, da hinten, wir gehen es gleich. Danke. Also ich wiederhole, wie begründet der Europarat, dass die Schöpfungslehre die Menschenrechte gefährden könnte? Es wird so begründet, die Schöpfungslehre führe zu einem falschen Verständnis von dem, was Wissenschaft sei. Und dann wird einfach gesagt, und das ist gefährlich. Also wenn Menschen eben quasi die Realität der Wissenschaft verdrehen, dann kann das gefährlich werden, ohne dass das dann im Einzelnen weiter ausgeführt wird. Also ich empfehle wirklich, den Text nachzulesen und auch die Beschreibung, wie die Diskussion im Rat vorher stattgefunden hat. Das ist also höchst aufschlussreich. Ja, weitere Frage? Da vorne. Also ich wiederhole die Frage für alle. Die Evolutionslehre wird heute als Tatsache gelehrt in den Schulen. Gibt es Lehrer, die aber den Mut haben, außer Evolution auch noch Schöpfung zu lehren? Also die Tatsache ist so, dass wirklich es Lehrer gibt, die das tun. Und zwar Christen und Nicht-Christen. Ich hatte das Vorrecht, auf dem Gymnasium Chemie zu haben bei Dr. Grob. Ich glaube, er hatte drei Doktortitel. Er war damals der Bruder von dem Rektor der ETH. Und er hat das so als Hobby nebenbei noch bei uns gemacht, Chemieunterricht. Und das war fantastisch, der Unterricht. Und er als Nicht-Christ hat im Unterricht die Evolutionslehre kritisiert. Also ganz interessant, ja? Und da gibt es auch Christen, die den Mut haben, den Schülern zwar das, was der Lehrstoff verlangt, Evolution muss vorgestellt werden, eben auch zu zeigen, wo sind die Schwächen und was bedeutet Schöpfung? Beides. Und ich meine, das wäre das einzig Richtige. Man muss doch vorstellen, schaut, das ist diese Vorstellung und so sieht das aus, wenn man das eben nicht glaubt und auch die Argumente geben für beide Seiten. Aber was der Europarat will, glücklicherweise hat er keine bindende Autorität. Also das wird all den Mitgliedern des Europarates, das sind über 50 Staaten, dazu gehört auch die Schweiz, nahegelegt, dass sie das verbieten sollen. Und das kann also bedeuten für die Zukunft in der Schweiz, dass der Druck immer stärker wird auf Lehrer, dass sie ja nicht im Naturwissenschaftsunterricht über Schöpfung sprechen, sondern selbstverständlich in der Religion. Und das könnte immer schwieriger werden, aber glücklicherweise kann man eben diese Freiheit heute im Allgemeinen sich herausnehmen und das auch gut vertreten. Ich lehre beides und nicht so einseitig, wie viele Kollegen das tun, die nur etwas erzählen und die Schwächen nicht einmal aufdecken. Ja, wir sind durch mit der Zeit.
Sie hörten soeben von Roger Libi den zweiten Teil des Themas »Ist die Evolutionslehre kompatibel mit Naturwissenschaft?«
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.